Wie angekündigt geht es heute weiter in dem Buch der Offenbarung und wir sind angelangt bei Kapitel 3. Und in Kapitel 3 finden wir zwei Sendschreiben. Uns werden zwei Gemeinden vorgestellt, die ziemlich gegensätzlich sind. Und wir werden mal einfach hineintauchen und uns einfach mal versuchen, in ihre Situation hineinzubegeben und zu verstehen, was Jesus diesen Gemeinden weitergibt, um daraus zu lernen, was er uns weiterzugeben hat. Die erste Gemeinde, da geht es um die Gemeinde zu Sardes. Bevor ich den Text lese, eine Info, die ganz interessant ist in diesem Zusammenhang mit Sardes. Und zwar war Sardes so 590 bis 541 vor Christus die Hauptstadt des Königs Krösus. Und der Reichtum dieser Stadt war legendär. Da war ein Fluss, der Goldstaub mit sich führte. Und die Festung, die Burg des Königs, die stand auf einem Felsen, der an drei Seiten steil abfiel. Das heißt, diese Festung konnte nur von einer Seite erreicht werden und angegriffen werden. Deshalb war das sogar so ein Sprichwort, wenn man etwas beschreiben wollte, was unmöglich ist, dass man gesagt hat, es ist so, als wenn man diese Festung besiegen wollte. Und das führte eben dazu, dass die Wachsamkeit, also der Wachsoldaten, abnahm an diesen drei Stellen, wo die Felsen so schroff abfielen. Nach dem Motto, da kommt eh keiner hoch. Also haben sie nur vorne Wachen hingestellt. Und das wurde ihnen zum Verhängnis. Denn unter dem Kaiser Kyros gelang es den Persern, diese Klippen zu erklimmen und quasi von hinten anzugreifen. Und so war diese Festung innerhalb einer kurzen Zeit eingenommen. Die Gemeinde in Sardes hat aus dieser Geschichte leider nicht gelernt. Hier war eine Selbstsicherheit, die diesem König zum Verhängnis wurde. Und Ähnliches finden wir in der Gemeinde zu Sardes. Lass uns die ersten drei Verse zunächst lesen in Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagte der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast. Und bewahre es und tu Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wie stellt Jesus sich hier vor? Jesus stellt sich hier vor als der Allwissende und Allmächtige. Bei ihm sind die sieben Geister, der Heilige Geist und die sieben Sterne oder die sieben Engel, seine dienstbaren Geister, die in seinem Auftrag eben ihm dort auch dienen. Jesus stellt sich als derjenige vor, der ganz genau weiß, was in den Herzen der Menschen vor sich geht. Wir wissen, dass einst Samuel auch den Fehler beging, wo er David salben sollte, wo er den neuen König salben sollte, dass er den Menschen anschaut und sagte, ja, das ist der König. Den David dort, diesen unscheinbaren Hirtenjungen dort. Das kann kein König werden. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Gott aber sieht in das Herz. Bei Gott kommt es nicht darauf an, wie wir äußerlich dastehen, sondern wie es im Herzen aussieht. Und deshalb leitet er das hier so ein, das Schreiben. Er sagt, ich bin derjenige, der die Herzen erforscht. Mein Geist erforscht die Herzen. Und er deckt auf, was wirklich da ist oder nicht. Er sieht nicht nur unsere Werke, er kennt sie. Er sagt, ich kenne deine Werke. Es ist ein Unterschied, ob man die Werke wahrnimmt oder ob man die Werke kennt, erforscht. Mit anderen Worten, er sagt, ich kenne die Motive, warum du Werke tust, deine Ziele, deine Einstellung dazu. Diese Gemeinde hatte den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Hier steht nicht geschrieben, die Gemeinde hat sich als lebendige Gemeinde bezeichnet, sondern sie hatte den Namen oder den Ruf, kann man auch übersetzen, eine lebendige Gemeinde zu sein. Und das ist hier etwas Erstaunliches. Ich habe sehr viel nachdenken müssen über die Gemeinde Sardes. In Philadelphia, die Gemeinde, die danach kommt, da sind die Verhältnisse recht klar, aber in Sardes, das ist irgendwie so, ja, das bringt einfach einige Fragen auf. Sie hat den Namen, dass sie lebt, steht geschrieben. Das heißt, alle, die diese Gemeinde beobachtet haben, haben gesagt, das ist eine Top-Gemeinde. Du hörst in dieser Gemeinde nicht von Irrlehre. Du gehörst in dieser Gemeinde nicht von Ausschweifungen, von sexueller Unmoral, von Unordnung. Nichts davon ist zu hören. Du schaust die Gemeinde an und du sagst, ja, wenn du eine sattelfeste Gemeinde suchst, dann geh zu Sardes. Die Gemeinde existiert schon länger und das läuft wirklich seinen Gang dort. Stabil. Und so haben die Menschen Sardes wahrgenommen. Du hast den Namen, dass du lebst. Sie waren sehr wahrscheinlich auch sehr aktiv. An Werken hat es nicht gefehlt. Aber Jesus sagt, du bist tot. Und ich finde das so schockierend. Du bist in einer Gemeinde, du gibst dich so ganz hin, jeden zweiten Abend bist du dort, hast eine Übstunde, sonstige Besprechungen und Programme, bist voll dabei und dann bekommst du das Urteil, in meinen Augen bist du tot. Was war passiert? Was war in dieser Gemeinde passiert? Und Jesus gibt den Hinweis in Vers 2. Ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Wie schon gesagt, Werke waren da, aber in der Qualitätsprüfung Gottes fielen sie durch. Nicht völlig, nicht ausreichend. Natürlich kommt jetzt die Frage auf, was sind denn die völligen Werke? Wie sehen sie aus, nicht wahr? Die Frage habe ich mir gestellt. Wie sieht es aus mit meinen Werken? Befindet Gott sie als völlig, als ausreichend? Und wir finden einige Hinweise, die uns auch eigentlich bekannt sind. Und ich nehme bewusst, die uns bekannt sind. Schlag mal Epheser 2 auf. Und lass uns den uns gut bekannten Vers 10 lesen. Wir nehmen den Vers ab Vers 8, dann wird's noch klarer. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Paulus macht hier einen deutlichen Hinweis. Er sagt, ihr seid Gottes Gebilde. Ihr seid von Gott geschaffen zu guten Werken. Nicht die ihr euch jetzt selber ausdenkt und die ihr für gut und richtig haltet, sondern die Werke, die Gott selbst vorbereitet, damit ihr in ihnen wandeln sollt. Also, die Werke, die Gott vorbereitet, und wenn wir in ihn wandeln, das sind völlige Werke vor Gott. Aber wie erkenne ich jetzt das? Wie erkenne ich jetzt, mir ist es auch ein Anliegen, es ist seit einer längeren Zeit geworden, morgens Gott darum zu bitten, Herr, lass mich heute in deinen Werken wandeln. Aber es kommt dann die Frage auf, wie erkenne ich jetzt diese Werke, die Gott vorbereitet hat? Und es liegt hier an unserer Einstellung. Es gibt eine Grundvoraussetzung, dass wir diese Werke erkennen. Dazu ebenfalls einen uns sehr gut bekannten Vers, über den wir vor kurzem uns auch unterhalten hatten, im Männerkreis, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Was heißt das, unser Leiber hinzugeben als lebendiges Opfer? Das heißt, bereit zu sein, unser eigenes Ich, unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Ideen Gott abzugeben, aufzugeben und sagen, Herr, jetzt zählt nicht mehr das, was ich für gut halte. Meine Pläne stelle ich jetzt unter deinen Willen. Ich will jetzt ganz offen für dich sein. Und das ist häufig das Problem, warum wir die Werke Gottes nicht erkennen. Weil wir schon unseren eigenen Plan haben. Weil wir Gott gar nicht danach gefragt haben, wie sein Plan aussieht. Unser Leben ist durchgetaktet. Und wir können schon sagen, was wir nächsten Monat KW sowieso schon vorhaben. Und denke nicht daran, dass wir eigentlich dazu geschaffen worden sind, in den Werken Gottes zu wandeln. Wenn wir das tun, werden unsere Werke als völlig befunden. Die nächste Voraussetzung, die auch sehr deutlich ist, ist das, was in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Es ist die Liebe. Denn ich werde mich nicht hingeben als Opfer. Ich werde mich nicht als auf den Altar legen, wenn ich nicht von der Liebe Christi durchdrungen bin. Und gerade in 1. Korinther 13, wenn wir so die ersten Verse lesen, da wird das so klar ausgedrückt, was es heißt, viele Werke zu bringen, außergewöhnliche Werke, aber eben nicht in dieser Liebe zu Christus. Hier heißt es, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel oder ein lärmendes Instrument, kann man auch sagen. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Sogar, wenn ich mich verbrennen lasse und ich bereit bin, als Märtyrer zu sterben, aber nicht diese Liebe zu Christus habe. Es ist vor Gott nichts tot. Und das ist etwas Erschreckendes. Einmal werden vor Gott viele stehen, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht Wunder getan? Also außergewöhnliche Dinge. Jesus wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Also es gibt Werke, die augenscheinlich sehr fromm sind. Vor Gott aber keinen Wert, weil sie nicht von ihm sind. All dieses, was wir in Römer 12 gelesen haben und in Epheser 2, hat die Gemeinde Sardes am Anfang befolgt. Denn im Vers 3 heißt es, denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es. Hier weist Christus die Gemeinde darauf hin, jetzt denk mal einmal zurück, wie war das, wo du das Evangelium gehört hast, wo du dich erkannt hattest als Sünder, als jemand, der nichts taugt, der nichts zu bringen hatte, wo du diese Gnade Gottes empfangen hast und wo du dann erfüllt warst von dieser Liebe zu Christus. Du hast die Werke getan, weil du Christus liebtest. Du warst wachsam. Du hast darauf geachtet, dass sich keine Sünde einschleicht, keine Irrlehre. Du hast die Geschwister ermutigt. Und dann? Was ist passiert? Sie sind eingeschlafen. In welcher Weise sind sie eingeschlafen? Ihr ganzer Gottesdienst wurde immer mehr zur Formsache. Irgendwann mal hat man ein gutes Glaubensbekenntnis geschrieben, eine gute Gemeindeordnung, die Dienste gut verteilt. Und dann nahm es so seinen Lauf. Du stehst morgens auf, zu einer bestimmten Zeit, machst eine Stunde stille Zeit, ziemlich punktgenau, das tust du jeden Tag. Und dann gibt es noch so ein paar andere Dinge, die du wirklich ganz regelmäßig machst. Und das ist gut. Die Frage ist aber, ist dein Herz dabei? Oder ist es zur Form geworden? Jesaja 28, Vers 13, finden wir ein Urteil Gottes, das mich einfach zutiefst berührt hat. Verse 13 bis 14. Entschuldigung, Jesaja 29, nicht 28. Jesaja 29. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Nur angelerntes Menschengebot. Förmlichkeit. Das Volk Israel hatte wunderbare Offenbarungen Gottes erlebt. Wunderbare Führung Gottes erlebt. Aber es kam zu dem Punkt, wo es ihren Gottesdienst nur noch förmlich abhielt. Ihr Herz war nicht mehr bei dem Herrn. Und Gott weist diesen Gottesdienst ab. Er sagt, für mich bist du tot. Du lebst nicht mehr für mich. Und daher ruft Jesus dieser Gemeinde zur Buße auf. Kehre um. Bring mir wieder dein Herz. Dass du ausrufen kannst mit dem Apostel Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Christus ist mein Leben. In meinem Leben dreht es sich um Christus. Ich bin ständig auf ihn ausgerichtet. Ich erwarte von ihm einfach alles. Der sagt, kehre um, sei wachsam, schlaf nicht ein. Wenn du wachst, wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wenn du nicht wachsam bist, wo dein Herz gerade ist, dann wird es dir so ergehen wie dem König Krösus, der seine Wachen abgezogen hatte, dort an den Stellen, wo er sich sicher fühlte. Und er wurde böse überrascht. Mögen wir zu denen gehören, die wir jetzt ab dem Vers 4 beschrieben bekommen. Vers 4 bis 6. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die weißen Kleider, die finden wir in diesem, auch im nächsten Kapitel öfter mal. Was hat es damit auf sich? Offenbarung 19, Vers 8 gibt uns da einen Hinweis. Ich lese ab Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Mit dem Kleid wird auch häufig das Kleid der Gerechtigkeit in Zusammenhang gebracht. Es ist das Leben aus der Rechtfertigung, aus Glauben und wird auch als Gerechtigkeitskleid bezeichnet. Und diejenigen, die aus Glauben leben, allein aus Glauben, in der Gerechtigkeit Christi, werden eins bekleidet werden mit diesem weißen Festkleid. Das den Hinweis darauf gibt, dass wir reingewaschen sind durch Jesu Blut. Gerecht gesprochen durch Jesu Blut. Und diejenigen, die ihre ganze Hoffnung auf diese Gerechtigkeit Christi setzen, ihr ganzes Leben aus dem Evangelium heraus leben, aus der Kraft des Evangeliums heraus, das sind diejenigen, die ihre Kleider auch rein halten, nicht besudeln. Wie besudelt man dieses Kleid der Gerechtigkeit, das uns Christus bei der Wiedergeburt gegeben hat? Es ist ja seine Gerechtigkeit und die ist rein. Wie können wir sie besudeln? Indem wir unsere Gerechtigkeit hinzunehmen. Das ist so, als wenn ich jetzt ein ganz wunderbar weißes Hemd anhabe und darüber einen schmutzigen Kittel ziehe. Unsere Gerechtigkeit ist ein beflecktes Kleid. Christi Gerechtigkeit ist weiß, rein und heilig. Und deshalb wird hier gesagt, diejenigen, die in Christus leben, ihre Werke, die werden als völlig befunden. Und sie werden einmal als Bestätigung oder als Belohnung dieses weiße Kleid bekommen, dieses Feierkleid, dieses Hochzeitskleid. Dass sie ihre Kleider rein gehalten haben. Hier heißt es nicht, dass man keine Sünde mehr begangen hat. Häufig wird das auch damit in Verbindung gebracht. Ja? Dieses weiße Kleid wird beschmutzt durch Sünde. Natürlich beschmutzt uns die Sünde. Hier aber ist nicht die Rede davon, weil wir alle ja sündigen. Dann würde keiner vor Gott bestehen. Sondern es geht darum, setzen wir alles allein auf die Gerechtigkeit Christi. Oder sind wir mit uns selbst zufrieden, mit unserer Gerechtigkeit, mit dem, was wir errungen haben, im geistlichen Stand? Diese, die festgehalten haben am Evangelium, sie wurden würdig erachtet. Sie sind es wert, heißt es so. Sie sind es wert, dass sie einmal von Gott belohnt werden. Und hier möchte ich an dieser Stelle auch mit diesem Sendschreiben abschließen, mit dem Hinweis, lasst uns ehrlich und offen vor Gott treten, dass er unsere Herzen prüft. Ob unsere Nachfolge geprägt ist von Selbstgefälligkeit, von Förmlichkeit, von Selbstsicherheit oder ob wir erkennen, dass wir jeden Tag neu uns auf den Altar legen müssen, uns hingeben als lebendiges Opfer, uns füllen lassen von der Liebe Jesu, damit wir erkennen, welche Werke er für uns vorbereitet hat, dass wir in diesen seinen Werken, in seiner Kraft ihm nachfolgen, lebendig, wachsam vor ihm stehen, wartend auf sein Wiederkommen. Ja, und jetzt finden wir die zweite Gemeinde die in ziemlichem Kontrast steht gegenüber Sardes. Es ist die Gemeinde Philadelphia. Und ich habe das so geschrieben, Philadelphia, eine geöffnete Tür zum Himmel. Lass uns zunächst die Verse 7 bis 8 lesen, Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe dies, sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Jesus stellt sich hier vor als der Heilige, als der Reine und als der Allmächtige. Und dann kommt noch eine interessante Beschreibung. Er hat Schlüssel. Früher, in den früheren Kapiteln, kommt es schon mal vor mit Schlüssel, da geht es aber um die Schlüssel des Todes. Hier sagt er, er hat die Schlüssel Davids. Was hat das damit auf sich? Damit wir das verstehen, müssen wir Jesaja 22 aufschlagen. Nämlich Jesaja 22 hat die gleiche Formulierung und da wird uns dann deutlich, worauf hier der Brief anspielt. Wir werden nicht das ganze Kapitel lesen, ich fasse es kurz zusammen. Zu der Zeit Hiskias, da war Schebna der höchste Verwalter des Königs. Also er hatte die ganzen Schlüssel des Palastes und auch die Vollmacht, Türen aufzuschließen und Türen abzuschließen. Das heißt, an ihm kam keiner vorbei. Er konnte darüber bestimmen, wer Zutritt bekam in den Palast und wem der Zutritt verwehrt wurde. Und nun beschreibt hier Gott in Jesaja 22, dass dieser Schebner untreu wurde, übermütig oder hochmütig, und Gott ordnet an, dass ihm diese Schlüssel weggenommen werden sollen und die Vollmacht und dass dieser Schebner zusammengeknüllt werden soll und weggeworfen werden soll. Und an seine Stelle soll der Eliakim eingesetzt werden, der treue Eliakim. Und jetzt lass uns Vers 22 lesen. Und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Hier weist nämlich Jesus auf dieses geschichtliche Ereignis hin. Es gab eine Zeit, wo jemand diesen Schlüssel weggenommen bekam und es wurde ihm jemand gegeben, der treu war. Und hier sagt, heißt es, Jesus ist der Schlüssel, Jesus ist derjenige, der einzig als treu erachtet wurde, diesen Schlüssel zu haben. Er bestimmt, wer in das Reich Gottes kommt und wem das Reich Gottes verwehrt bleibt. Wem er die Tür aufschließt, der darf hinein. Und wem er den Zugang verwehrt, der bleibt draußen. Ich bin derjenige, sagt Jesus, der den Schlüssel Davids hat. Warum greift eigentlich Jesus hier gerade dieses Ereignis, auf dieses Ereignis zurück? Und dazu müssen wir auch wieder ein bisschen in die Geschichte von Philadelphia gehen. 17 nach Christus fand in Philadelphia ein sehr starkes Erdbeben mit mehreren Nachbeben statt und verwüstete die ganze Stadt. Die Stadt musste neu aufgebaut werden und weil sie eine Provinz des Kaiser Tiberius war, waren sie von seiner Gunst abhängig. Und der Kaiser war ihnen gnädig und er ließ ihnen die Abgaben und leistete somit Katastrophenhilfe. Und trotzdem kam die Stadt nicht richtig wirtschaftlich auf die Beine, weil die Schäden einfach zu groß waren. Das heißt, sie waren so dauerhaft abhängig von der Gunst des Kaisers. Und das führte dazu, dass sie eben in diesen Kaiserkult verfielen. Sie sahen sich gezwungen, dem Kaiser zu huldigen in einer besonderen Art und Weise. Sie haben eine große Statue aufrichten lassen und sie haben sogar die Stadt umbenannt in Neo Caesarea. Somit war es den Christen hier in dieser Stadt wieder sehr schwer, weil sie wieder von diesem Götzenkult hier so stark bedrängt wurden. Sie wurden dazu gezwungen, bei diesem Kult mitzumachen. Aber das war die eine Seite der Bedrängnis. Es gab auch die Synagoge des Satans, das heißt die Synagoge der Juden dort in Philadelphia. Und diese Synagoge setzte dieser kleinen Gemeinde massiv zu. Und in diesen Synagogen wurde in ihrer Liturgie ein Gebet aufgenommen, in dem es hieß, dass Gott die Nazarener aus dem Buch des Lebens streichen sollte. Mit anderen Worten, in diesen Synagogen wurde bei jeder Zusammenkunft dafür gebetet, dass die Juden, die zum christlichen Glauben kamen, aus dem Buch des Lebens ausgestrichen werden sollten. Und sie beriefen sich darauf, letztendlich auf diesen Schlüssel Davids. Sie sahen sich als diejenigen, die den Zugang hatten in den Palast, ins Reich Gottes. Und sie baten darum, dass diejenigen, die es diesem Gotteslästerer, diesem Nazarener Jesus folgten, dass die ausgeschlossen würden. Und was sagt Jesus hier? Ich habe den Schlüssel. Nicht ihr bestimmt, wer rein darf zu Gott, wem die Tür geöffnet wird. Ich bestimme es. Ich habe den Schlüssel. Und deshalb heißt es hier auch, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Jesus sagt, ich habe den Schlüssel und ich habe dir, Philadelphia, eine geöffnete Tür gegeben. Hier ist sehr wahrscheinlich nicht gemeint, diese Tür zur Evangelisation, womit, das ist zwar auch nicht auszuschließen, aber hier ist in erster Linie gemeint, diese Tür, dieser freie Zugang zu Gott. Der Himmel steht offen, wie das Stephanus gebetet hat, wo er gesteinigt wurde in dieser Bedrängnis. Er sagt, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen. Jesus sagt, ich mache vor dir die Tür auf. Ich bin ganz nah bei dir. Und du darfst eintreten in meine Gegenwart. Was war der Grund, dass diese Gemeinde dieses Zeugnis bekam? Ich gebe dir eine offene Tür. Du lebst vor mir. Es heißt, du hast mein Wort bewahrt und dich zu mir bekannt. Ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben und niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Diese Gemeinde hatte nicht das zu bieten, was Sardes zu bieten hatte. Es war ein unscheinbares Häufchen Elend, bedrängt von den Heiden mit ihrem Götzenkult und von den Juden mit ihrer Synagoge. Sie waren bedrängt und waren ein Häufchen Elend, aber sie haben das Wort Gottes bewahrt. Sie glänzten nicht in Selbstsicherheit. Sie lebten nicht Tag für Tag im Selbstvertrauen. Und deshalb, sagt Jesus, deshalb gebe ich euch eine geöffnete Tür. Ihr habt selbst nichts zu bringen, aber ihr haltet fest an meinem Wort. Darauf kommt es an. Allein darauf kommt es an. Festzuhalten an Gottes Wort und seinen Namen nicht verleugnen. Christus bekennen, sich zu ihm zu stellen und sich von ihm zu nähren, aus ihm zu leben, aus dem Evangelium heraus. Sie haben das Vertrauen alleine auf Gott gesetzt, alleine auf Christus gesetzt, alleine auf die Rechtfertigung aus Glauben. Alleine auf die Hoffnung, dass Gott sie Tag für Tag durchbringt. Ich kann mir vorstellen, diese Geschwister, sie sind morgens aufgestanden und sie haben nicht gewusst, was der Tag ihnen bringt, ob sie diesen Tag überleben werden, wie sie den Tag überstehen sollten. Dann haben sie ihre Blicke auf Gott gerichtet, haben gesagt, Christus, so wie du uns jeden Tag durchgeführt hast, führe uns auch heute durch. Wir haben keine Kraft, wir haben nichts zu bieten, aber du bist alles für uns. Und deshalb, sagt Jesus, steht der Himmel offen für dich. Der Himmel steht offen und keiner, steht geschrieben, und keiner kann sie schließen. Keiner kann diese Tür schließen. Auch die Juden nicht, die euch ausschließen wollen. Auch nicht die Heiden, die euch so bedrängen, können euch trennen von meiner Liebe. Und dann geht Christus noch einen Schritt weiter. Vers 9. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Diese Liebe Jesu, die sich in diesen schwachen, treuen Philadelphiern offenbart, wird sogar von diesen Feinden, von den ärgsten Feinden gesehen. Und Gott wird einige dazu bringen, dass sie zu dieser Gemeinde kommen werden und dass sie zusammenbrechen werden und dass sie feststellen werden, ihr seid wirklich die Geliebten des Vaters. Bei euch ist Gott gegenwärtig. Die Liebe Gottes ist in eurer Mitte. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Manchmal können wir uns von manchen Leuten nicht vorstellen, dass sie sich mal bekehren, oder? Gerade solche, die so heftig gegen das Evangelium kämpfen und gegen Gott. Aber Gott kann es. Christus kann es. Warum? Er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel. Und er kann den ärgsten Feind dahin bringen, dass er zugeben muss, ich lag falsch. Und du hast richtig gelegen. Sie werden hinkommen, einige, nicht alle, nein, nicht alle. Einige, wenige werden erkennen, dass Gott diese Gemeinde geliebt hat und werden sich dort auf die Knie werfen. Aber dieser Vers sagt auch noch was anderes aus, nämlich dass einmal, wenn Jesus den Schlussstrich gezogen hat, alle Knie sich beugen werden und erkennen müssen, dass Christus der Herr ist, den diese Juden hier als Gotteslästerer bezeichnet haben, den Nazarener. Vers 10, Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Hier wird ein Hinweis gemacht, den wir auch in 1. Timotheus 4,1 und 2. Thessalonicher 2,3 finden. Das heißt nämlich dort in 1. Timotheus 4,1, dass in der letzten Zeit es viel Verführung geben wird und das dazu führen wird, dass viele abfallen werden. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 wird beschrieben, dass bevor Christus wiederkommt, der große Abfall stattfinden wird. Diese große Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Dieser Erdkreis im Griechischen heißt die bewohnte Erde. Das heißt, diese Versuchung wird sich über die erstrecken, über die Bereiche der Erde, die von Menschen bewohnt wird. Und zu der damaligen Zeit, wo dieser Brief beschrieben wurde, war in erster Linie das Römische Reich gemeint. Oder was ist diese große Versuchung? Es ist die Verführung. Es ist die Verführung durch Satan. Und ein Großteil derjenigen, die sich Christen nennen, werden dieser Verführung nicht standhalten. Warum? Weil sie nicht wachsam waren. Warum? Weil sie in Selbstgefälligkeit gelebt haben, in einer Selbstsicherheit. Weil sie in den Zustand verfallen sind wie Sardes. Förmlichkeit, Selbstzufriedenheit oder Laodicea noch deutlicher. Aber Jesus sagt hier, du Philadelphia, der du selbst eine kleine Kraft hast und dich hängst an mein Wort, dich klammerst an dem Evangelium, du wirst vor dieser Versuchung bewahrt werden. Dich werde ich bewahren. Diejenigen, die sagen, ich bin stark, mich haut nicht so schnell was um, so wie Petrus, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Diejenigen, die wird diese Versuchung überraschen. Aber diejenigen, die sagen, Herr, ich von mir aus, ich schaffe es nicht. Die beten wie im Vaterunser, führe uns nicht in Versuchung. Warum? Ich schaffe es nicht. Ich habe eine kleine Kraft. Herr, du alleine bist meine Kraft. Ich will dein Wort bewahren. Ich will mich daran klammern, an deine Verheißungen. Diejenigen dürfen diese Verheißung Gottes hier in Anspruch nehmen. Ich werde dich bewahren vor dieser Versuchung. Du wirst nicht abirren. Ich werde das Werk, das ich in dir angefangen habe, auch zur Vollendung bringen. Auch dieser Angriff des Teufels, dieser massive, letzte, heftige Angriff, wird dich nicht von mir wegreißen. Eine Bedingung wird hier in Vers 11 dann genannt. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Lass uns das in die Woche nehmen. Halte fest. Halte fest an meinem Wort. Halte fest an meinen Zusagen. Halte fest am Evangelium. Halte fest an meiner Kraft. Ich komme bald. Halte durch. Dann wird das geschehen, was wir im Vers 12 bis 13 finden. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und der wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wer festhält, den werde ich aufschließen. Und er wird in den Tempel Gottes hineingehen und er wird dort bleiben dürfen. Wer sind die Säulen des Tempels Gottes? Diejenigen, die das Vertrauen allein auf Christus gesetzt haben, die sein Wort bewahrt haben, die in der Liebe zu ihm ihr Leben hingegeben haben, die werden Bestandteil dieses neuen Tempels sein. Die werden Bestandteil dieses neuen Jerusalems sein. Sie werden in der Gegenwart Gottes bleiben dürfen. Steht geschrieben, ich werde auf ihnen schreiben den Namen meines Gottes. Sie werden Himmelsbürger sein und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt, womit die Gemeinde gemeint ist. Sie werden dazugehören. Und es heißt hier, und er wird nie mehr hinausgehen. Diejenigen werden nie mehr hinausgehen. Sie bleiben ewig in der Gegenwart Gottes, in dieser Herrlichkeit Gottes. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Wenn wir uns das nochmal vielleicht zu Hause nochmal in Ruhe durchlesen, wie sehr Gott diejenigen liebt, die nicht auf ihre Kraft bauen, sondern sich auf diesen Opferaltar gelegt haben, Gott sich ganz zur Verfügung gestellt haben und Gott lieben von ihrem Ganzen, aus ihrem ganzen Herzen. Und jeden Tag den einen Wunsch haben, Herr, ich möchte heute zu deiner Ehre leben, in deinen Werken wandeln, in deiner Kraft. Ich möchte von dir bewahrt werden. Ich habe nichts zu bringen. Alles Herr bist du. Die werden einmal in alle Ewigkeit in Gottes Gegenwart sein dürfen. Sie sind die Säulen der Gemeinde Jesu. Und ich wünsche mir, dass ich zu denen gehören darf. Ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde dazu gehören dürfen, dass wir nicht so in diesen Alltagstrott hineinkommen, dass wir mit uns zufrieden sind, was wir erreicht haben. Ja, und ich kann mich gut daran erinnern, wo wir hier mit ein paar Leuten waren, in diesem großen Saal ziemlich verloren saßen. Und wo wir auch zum Herrn kamen und sagen, Herr, hier sind wir, kleines Häufchen, taugenichts. Mach du etwas draus. Aus dieser Zeit sind in dieser Gemeinde, glaube ich, nur Benjamin, du und ich geblieben, ja? Wo das, bitte? Ja, mit Familie natürlich. Und Gott hat mehr als erwarten geschenkt. Da, wo wir eine kleine Kraft hatten, da hat er sich wunderbar und herrlich gezeigt. Was heißt es jetzt? Jetzt heißt es wachsam sein. Nicht sich damit zufrieden geben, dass es zu einer Förmlichkeit wird. Weiter in dieser Schwachheit vor Gott bleiben. Sein Wort bewahren. Dazu möchte ich heute einfach ermutigen, dass wir von der Gemeinde Philadelphia lernen und lasst uns die Gemeinde Sardes eine Warnung sein. Amen.